NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Wie hoch aufgeladen in Israel Konflikte um heilige Stätten sind, kann man gerade am Beispiel des Jerusalemer Tempelbergs beobachten. Nachdem arabische Israelis dort, wo sich der muslimische Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee befinden, zwei israelische Polizisten getötet hatten, installierten die staatlichen Ordnungskräfte Metalldetektoren an den Eingängen zum Plateau, um Waffen rechtzeitig zu entdecken. Da viele muslimische Beter diese Detektoren nicht akzeptieren, eskaliert der Konflikt. Doch auch um andere sogenannte heilige Stätten wird heftig gerungen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Altstadt von Hebron in den palästinensischen Autonomiegebieten zum palästinensischen Weltkulturerbe erklärt hat und zugleich auf die Liste gefährdeter Stätten setzte. Die israelische Regierung reagierte empört. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach von einer wahnsinnigen Entscheidung und kündigte eine drastische Kürzung der Mitgliedsbeiträge an die Vereinten Nationen an. In Hebrons Altstadt befinden sich die sogenannten Patriarchengräber. Hier sollen in einer unterirdischen Höhle die Gebeine der Erzväter und Mütter Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka sowie Jakob und Lea begraben sein. In der Bibel, im ersten Buch Mose, wird erzählt, wie Abraham diese Höhle ersteht. Der jüdische Publizist Micha Brumlik bemüht sich von Berlin aus um einen differenzierten Blick auf die Situation in Hebron. Herr Brumlik, welche Bedeutung haben die Patriarchengräber im Judentum?
Man muss zunächst feststellen, dass sie in den Quellen, wenn man mal von den biblischen Büchern absieht, vergleichsweise wenig erwähnt werden. Dass sie als Pilgerort verehrt wurden, das wissen wir frühestens seit Flavius Josephus. Des Weiteren scheint es so zu sein, dass das für Christen und Juden ein Pilgerort im frühen Mittelalter, in der späten Antike gewesen ist. Das aber nach der muslimischen Eroberung im, glaube ich, 13. oder 12. Jahrhundert die islamischen Herrscher es Juden und Christen untersagt haben, dort hinzupilgern. So dass für Jüdinnen und Juden wie auch für Christen dieser Pilgerort für die nächsten 700 Jahre unzugänglich gewesen ist.
Welche Bedeutung haben diese Grabstätten heute in der gelebten Religion für Juden?
Also das ist unterschiedlich. Wie in allen Religionen gibt es so etwas wie eine gelebte Volksfrömmigkeit und es gibt also die offizielle liturgisch-synagogale Öffentlichkeit, so viel ich weiß, spielt das in der offiziellen synagogalen Liturgie auch des orthodoxen Judentums keine Rolle. Diese Höhle, dieser Pilgerort wird verehrt vor allem von nationalreligiösen Extremisten, die nachdem die israelische Armee im Junikrieg 1967 dieses Gebiet wieder erobert hatten, sich sehr bald in Hebron bis heute niedergelassen haben. Und auch das muss erwähnt werden, im Jahre 1994 hat ein jüdischer Rassist und Extremist, der aus New York stammende Arzt Baruch Goldstein, dort 29 Menschen ermordet und wurde schließlich selbst bei einem Schusswechsel getötet.
Ja, also der Ort selber ist wohl immer sehr stark umkämpft gewesen. Vor der israelischen Staatsgründung gab es auch einen arabischen Pogrom, wo 60 Juden umgebracht wurden. Das heißt, der Ort war immer ein extrem umstrittener Ort. Welche Bedeutung hat denn dieser Ort heute für Muslime?
Also nach allem, was ich weiß, verehren auch Muslime diese Grabstätte, weil ja schon der Prophet Mohammed und die frühe islamische Religion behauptet hat, dass Abraham, von ihnen Ibrahim genannt, der erste Moslem gewesen ist.
Jetzt hat ja die UNESCO so entschieden, das als palästinensisches Weltkulturerbe zu sehen. Wie beurteilen Sie denn diese Entscheidung? Worauf geht die zurück?
Ich vermute, dass man mit allen möglichen politischen Strategien versuchen will, so etwas wie die Gründung und Etablierung eines anerkannten palästinensischen Staates, wenn auch nur auf dem Papier, in die Wege zu leiten.
Das ist Ihrer Vermutung nach die Absicht. Aber liegt in dieser Zusprechung an die Palästinenser auch tatsächlich eine religiöse Deutung? Also Israel hat ja gesagt, die sprechen uns jetzt ab, dass es eine viel ältere jüdische Verbindung zu dieser Grabstätte gibt. Das kann man ja schlechterdings überhaupt nicht bestreiten, dass das der Fall ist.
Ja.
Spricht die UNESCO faktisch der jüdischen Seite diese ältere Verbindung zu dem Ort ab?
Also das glaube ich nicht. Auch die UNESCO müsste einräumen, dass es diese jüdischen Bezüge gegeben hat. Das Problem liegt darin, dass Hebron nach überwiegender Mehrheit der Völkerrechtler von Israel widerrechtlich besetzt worden ist und eigentlich auf palästinensischem Gebiet liegt, obwohl so nun eine Minderheitsmeinung der Völkerrechtler das, was wir als Westjordanland bezeichnen, auch im Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen 1947-48 niemals eindeutig einem palästinensischen Staat zugesprochen wurde, zumal das Westjordanland bis vor 50 Jahren Teil des Staates Jordanien gewesen ist.
Wie schätzen Sie die israelische Reaktion ein? Man will jetzt der UNO die Mittel kürzen und mit dem eingesparten Geld ein Museum in Hebron zur jüdischen Erinnerung, jüdischen Geschichte bauen.
Ja, das verstärkt natürlich die politisch-kulturelle Hegemonie der national-religiösen Siedler. Diese Maßnahme ist ebenso wenig friedensfördernd wie der Beschluss der UNESCO. Das war unklug.
Das war der Publizist Micha Brumlik über den Konflikt um die Patriarchengräber im palästinensisch-israelischen Hebron. Wie und was lernen Schüler über Juden und jüdisches Leben? Dazu gleich ein Bericht aus Mecklenburg-Vorpommern. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Antisemitische und islamistische Einstellungen sind an Berliner Schulen weit verbreitet. Das ergab eine Umfrage im Auftrag des American Jewish Committee. Die Studie dokumentiert Interviews mit Lehrern an 21 Schulen in 8 Berliner Bezirken. Viele Pädagogen hatten im Schulalltag Vorfälle mit antisemitischem Hintergrund erlebt. Mehr als die Hälfte berichtete zudem, dass besonders auf muslimische Mädchen Druck ausgeübt werde, sich bedeckt zu kleiden und einem konservativen islamischen Religionsbild zu entsprechen. Auch säkulare Muslime und Homosexuelle seien Leidtragende der Entwicklung. Die Verfasser der Studie betonen, dass sie keine repräsentative Untersuchung der Gesamtsituation an Berliner Schulen durchgeführt haben. Es handelte sich vielmehr um eine empirische Annäherung an das Thema. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Ungarn demonstrativ für seinen Einsatz gegen Antisemitismus gelobt. Bei einer Pressekonferenz mit Ungarns Regierungschef Viktor Orbán in Budapest dankte Netanyahu seinen Gastgebern für den wiederholten Einsatz für Israel in internationalen Gremien. Er sehe Ungarn an vorderster Front im Kampf gegen Antizionismus. Ungarische Kritiker hatten Orbán hingegen vorgeworfen, antisemitische Ressentiments zu schüren. Bei dem ersten Ungarn-Besuch eines israelischen Regierungschefs seit dem Ende des Kommunismus nannte Viktor Orbán seinen israelischen Kollegen einen großartigen Patrioten und betonte, dass seiner Meinung nach der Erfolg denen gehöre, die ihre nationale Identität und Interessen nicht einfach beiseite schieben. Mit Blick auf die Geschichte verurteilte Orbán die Mitwirkung Ungarns am Holocaust. Ungarn habe ein Verbrechen begangen, als es mit den Nazis kollaboriert habe, anstatt die Juden zu schützen. So etwas dürfe sich nie wieder ereignen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat im Beisein von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu die Verantwortung seines Landes für die größte Massenverhaftung von Juden während des Zweiten Weltkrieges in Frankreich bekräftigt. Am 16. und 17. Juli 1942 hatten französische Polizisten im Auftrag der deutschen Besatzer 13.000 Juden verhaftet. Die Menschen wurden später in Vernichtungslager verschleppt. Es sei Frankreich gewesen, das die Razzia und später die Deportation organisiert habe, sagte Macron in Paris bei einer Gedenkveranstaltung. Netanyahu bezeichnete die Einladung zu der Veranstaltung als eine sehr, sehr starke Geste. Sie beweise die tiefe Freundschaft zwischen Frankreich und Israel. Soweit die Meldungen.
Wenn Schüler im Unterricht etwas über Juden hören, dann in der Regel im Zusammenhang mit dem Holocaust oder ab und zu, wenn es um Israel geht. Der Geschichtsunterricht über beide Themen ist wichtig, doch die jüdischen Gemeinden beklagen schon lange, dass da ein Zerrbild vermittelt würde. Das Judentum als integraler Bestandteil der europäischen Kultur und Geschichte komme nicht vor. Ende vergangenen Jahres verkündeten die Kultusministerkonferenz und der Zentralrat der Juden in einer gemeinsamen Erklärung, dass das anders werden soll. Ziel sei, die Vielfalt des Judentums im schulischen Alltag sichtbar zu machen. Wir wollten wissen, wie Schüler denn heute jüdisches Leben kennenlernen. Wolfgang Heidelk musste in Mecklenburg lange suchen, war dann aber bei zwei Begegnungen in Schwerin dabei.
Die vierte Klasse der Grundschule Wittenförden bei Schwerin hat sich vor einem Haus im Stadtzentrum versammelt. Emi liest den Text einer Gedenktafel.
Hinter diesem Gebäude befindet sich seit 1773 der Standort der Schweriner Synagoge. Am 9. November 1938 wurde die damalige Synagoge zerstört. Am 3. Dezember 2008 konnte die neue Schweriner Synagoge eingeweiht werden.
Der Türöffner am Haus der Gemeinde summt, noch ehe Religionslehrerin Sabine Buchwald geklingelt hat.
Woher wissen die, dass wir kommen?
Das ist eine Kamera.
Genau. Hier ist auch alles überwacht, weil es auch heute leider noch Nazis gibt. Neue Nazis, Neonazis. Und deswegen ist es wichtig, dass jüdische Einrichtungen auf sich aufpassen und es überwachen.
In der Synagoge angekommen, singen die Mädchen und Jungen zur Einstimmung ein jüdisches Lied, das sie im Religionsunterricht gelernt haben. Ihre engagierte Lehrerin hat ihnen schon einiges beigebracht. Und sie haben Glück heute, der ziemlich berühmte ehemalige Rabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, William Wolf, eigentlich mit 90 Jahren längst im Ruhestand, hat von ihrem Besuch erfahren und möchte ihnen persönlich die Synagoge zeigen. Er holt eine der Torarollen aus dem Schrein.
Also wie gesagt, das ist auf Pergament geschrieben, das hier ist Pergament, ist kein Papier und es bedeutet, es reißt nicht. Und so machen, reißt es nicht. Das Papier wäre schon gerissen.
Die Viertklässler staunen, dass ihnen da ein Mann aus der Generation von Anne Frank gegenübersteht, der als Kind vor den Nazis fliehen musste, und zwar zunächst nach Amsterdam, genau wie Anne Frank.
Haben Sie Anne Frank schon einmal gesehen?
Also wir kannten sie nicht, obwohl wir, wie gesagt, um die Ecke voneinander wohnten.
Lars, Emi, Sascha und Johann sind am Ende sichtlich beeindruckt.
Mir hat's gut gefallen, was er uns so erzählt hat, Herr Wolf.
Also ich fand's spannend, weil ich habe noch nie so eine Tora-Rolle gesehen in echt und sie ist ja schon so alt.
Der Besuch in der Schweriner Synagoge gehört für Religionslehrerin Sabine Buchwald seit Jahren zum Programm am Ende der vierten Klasse.
Ja. Kommen Sie einfach hier rein.
Da ist sowieso außer uns keiner wird hier sein.
Ein paar Tage später ist es der 43-jährige Landesrabbiner Juri Katnikow, der Schweriner Elftklässler in der Synagoge begrüßt. Die jungen Leute belegen den Religionskurs im Friderizianum. Was Juri Katnikow ihnen vermitteln möchte, beschreibt er so.
Sozusagen diese Abbauen verschiedener Vorurteile, das heißt man Gesicht zu Gesicht sich begegnet und auch etwas über das Judentum erzählen, dass auch die jüdische Geschichte ist nicht nur 12 Jahre von Nationalsozialismus, aber hat auch tausende Jahre.
Und in der Tat holt Katnikow weit aus bei seinem anderthalbstündigen Vortrag. Von Abraham über Moses Mendelssohn geht es bis zur Geschichte der Juden in Mecklenburg. Die jungen Leute hören aufmerksam zu. Zeit zum Gespräch ist nach dem Vortrag leider nicht mehr.
Es war sehr, sehr spannend. Generell, was der Rabbi gesagt hat, das fand ich sehr, sehr interessant alles. Und das war auch viel Neues für mich. Also.
Ja, ich fand es auch sehr anschaulich, dass der Rabbi eben aus der Tora was vorgelesen hat und vorgetragen hat, sodass man auch einfach mal näher an dem Ganzen dran war, als immer nur darüber zu reden.
So die Meinungen von Friederike und Julia. Rabbiner Katnikow hat da offenbar eine Lücke geschlossen, denn ansonsten spielen jüdische Kultur und Geschichte kaum eine Rolle in der Schule.
Schüler besuchen die jüdische Gemeinde in Schwerin, Wolfgang Heidelk berichtete. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main.
Für Frauen und nicht nur für Frauen bietet der Torah-Abschnitt Matot im Buch Numeri harte Kost. Moses ruft im 31. Kapitel die Israeliten auf, Rache am Volk der Midianiter zu verüben. Die Torah beschreibt ein furchtbares Gemetzel. Die midianitischen Männer werden erschlagen, ihre Frauen und Kinder erbeutet. Doch es kommt schlimmer. Die israelitischen Soldaten führen Moses die gefangen genommenen midianitischen Frauen und Kinder vor. Moses ist empört. Ihr habt die Frauen alle am Leben gelassen. So erschlaget nun alle Jungen und jede Frau, die den Beischlaf eines Mannes erfahren hat, sollt ihr erschlagen. Aber alle Mädchen, die noch nicht den Beischlaf eines Mannes erfahren haben, lasset für euch am Leben. Was treibt Moses zu dieser grausamen Tat? Zwar hatte Gott selbst diesen Krieg angeordnet, als einen Abwehrkrieg gegen die Versuche der Wüstenvölker, die Israeliten zu heidnischen Kulten zu verführen. Aber von der Tötung der midianitischen Kinder und Frauen war keine Rede. Die geschieht allein auf Geheiß Moses. Versuchen wir, in seine Psyche hineinzuschauen. Moses hat dem midianitischen Volk eigentlich viel zu verdanken. Vor Jahren flüchtete er vor dem Pharao in die Wüste und fand Schutz bei den Midianitern. Er hütete dort die Schafe des Priesters Jitro und heiratete dessen Tochter Zippora. Moses hat also selbst eine midianitische Frau. Will er das jetzt verdrängen? Und war da nicht auch von Anfang an etwas in Moses Persönlichkeit, das ihn immer von den Israeliten unterscheiden wird, ihn niemals ganz zu einem echten Israeliten werden lässt? Moses lebt mit einer doppelten Identität. In ihm wirken zwei Kulturen, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Anders als alle anderen Israeliten hatte er die Sklaverei selbst nicht erfahren. Er wuchs privilegiert am Hofe des Pharaos auf. Während die Israeliten Zwangsarbeit leisteten, erzog ihn die Tochter des Pharaos als ihren Adoptivsohn in der ägyptischen Kultur. Moses gehörte, wenngleich von einer israelitischen Mutter geboren, zur ägyptischen Oberschicht. Mag Moses im Namen der Entrechteten für eine Religion der Freiheit eintreten, sein aufbrausender Charakter und sein mitunter drakonischer Stil trugen durchaus pharaonische Züge. Mancher Israelit mag sich in der Wüste gedacht haben, er ist eben doch ein Ägypter. Wir sind in den letzten Zügen des Buches Numeri. Das gelobte Land ist in greifbarer Nähe. Moses weiß, dass er bald sterben wird. Will er sich jetzt noch seiner Herkunft entledigen und seine brüchige israelitische Identität kitten? Müssen hierfür die midianitischen Frauen und Kinder herhalten? Moses' Verhalten empört mich. Aber vielleicht steht dieser Abschnitt in der Tora, damit ich mich empöre. Vielleicht soll er allen Lesern den Spiegel ihrer eigenen unbewältigten Identitätskrisen vorhalten. Denn die Tora ist nicht dazu da, Moses' Taten zu rechtfertigen, sondern uns zu helfen, Richtschnüre in unserem eigenen Leben zu finden. Meine Empörung gegen Moses richtet sich gegen einen Führer, der jetzt einen Abgrund aufreißt. Aber will nicht die Tora genau das erreichen? Dass wir uns gegen tyrannische Führer empören, ob gegen den Pharao oder ob gegen jedweden anderen Potentaten. Denn erst unser Aufbegehren macht die Botschaft vom Auszug aus Ägypten auch in uns heute wieder wahr. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.